In der heutigen Podcast-Folge 200 habe ich einen besonderen Interviewgast eingeladen, nämlich den Julian Backhaus. Ich nenne ihn gerne den Andersdenkenden. Was uns heute erwartet über Mindset, Macher und Unternehmertum, sei gespannt. Eine ganz besondere Folge. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen besonderen Podcast-Folge 200 habe ich als Interviewgast den Julian Backhaus eingeladen. Ich nenne ihn gerne den Andersdenkenden. Wer ihn schon mal ein wenig verfolgt hat in verschiedenen Medien, weiß, ah ja, okay, der Julian, der tickt schon gerne ein wenig anders. Was ist er? Er ist Verleger, Autor, Serienproduzent und natürlich auch Podcaster. Ich sag mal salopp, er macht alles, was ich mache und noch viel, viel mehr. Erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Julian.
Ja, danke für die Einladung, Stefan.
Ja, heute die Podcast-Folge 200, danke für die Zeit. Erzähl uns mal gerne, du bist ja auch Buchautor, dein neuestes Buch, wir reden über Macher. Beim Thema Mindset heißt es ja auch Nein sagen, heißt auch ein bisschen Ja zu sich selbst zu sagen. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Das habe ich in meinem Buch Ego geschrieben. Gewinner sind gute Egoisten. Ich bin nicht der Meinung, dass man es der ganzen Welt recht machen muss, weil letztendlich alle wollen irgendwas von dir. Deine Familie will was von dir, ob deine Angeheiratete oder eben deine Angestammte, und deine ganzen Kollegen wollen was von dir und die ganze Welt will was von dir, der Staat will was von dir. Letztendlich müssen wir aber lernen, anderen nicht immer den Vorzug zu geben, sondern uns selbst den Vorzug zu geben. Viele Menschen haben tatsächlich damit Herausforderungen, so einen positiven Egoismus an den Tag zu legen, weil uns das irgendwann mal abtrainiert wurde. Wir sollen nämlich so ein Pleaser sein. Wir sollen immer allen gefallen. Wir sollen immer sozusagen Gewehr bei Fuß stehen. Dann kommt man aber nirgendwo an, weil wenn du einen Fokus hast und wenn du ein Ziel hast und wenn du vorangehst, dann kannst du nicht ständig am Wegesrand überall anhalten, sondern du musst dann auch durchziehen. Und deswegen habe ich tatsächlich geschrieben, also ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst, weil man dann einfach mehr Fokus und mehr Zeit hat für die Dinge, die mir selbst wichtig sind.
Wenn ich so beim Thema Fokus sage, alles klar, ich will ja auch ins Handeln kommen. Da hast du heute in deinem neuesten Buch, Macher, gesagt, Mensch, wir brauchen ja viel mehr Leute, die umsetzen. Was ist so der Unterschied von Machern, wie du sie in der Welt, in Deutschland siehst?
Ja, genau. Das ist der aktuelle Titel. Wir Macher, Unternehmer retten die Welt. Das ist etwas, von dem ich sehr, sehr tief überzeugt bin. Ich bin jetzt selber seit 20 Jahren Unternehmer und habe also all die Vorzüge des freien Unternehmertums, des freien Marktes auskosten dürfen. Und natürlich fragen mich immer auch viele Leute nach meinen Auftritten oder auf Social Media von wegen so, ja, heute noch Selbstständigkeit und ist das sinnvoll und soll ich mich das trauen etc. pp. Ich sage immer auf jeden Fall, weil wir brauchen Leute, die etwas voranbringen, die da vorangehen. Ich motiviere die Leute aber auch dazu, mit einem sehr, sehr kleinen Schritt anzufangen. Weil die Leute haben immer so einen riesen Berg vor Augen, den sie jetzt erklimmen sollen. Und ich sage immer, fang doch mit den ersten Schritten an. Ruf jemanden an, besorg dir ein Buch über dein Thema, mach irgendwo mal einen Workshop mit, informier dich, wie könnte dein erstes Produkt aussehen, probier das mal aus. Weil auch da fangen dann die Leute an zu sagen, ja, und das Produkt, und da brauche ich erstmal 2 Jahre Entwicklungszeit und all solche Dinge. Nein, versuch mal ein wirklich sehr rudimentäre Version deines Produktes 20 Leuten anzubieten und guck mal, was passiert. Weil es kann dir nämlich tatsächlich passieren, dass das Produkt überhaupt gar keiner haben will. Und oder du so viele Leute fragen müsstest, nehmen wir mal die Skala 200 oder 2000, bis überhaupt einer sagt, das Produkt würde mich interessieren, dann weißt du im Vorhinein schon mal, du musst dein Produkt anders angehen. Also das heißt, erstmal anzufangen, ins Gespräch zu kommen, etwas auszutesten, das ist der erste Schritt eines Machers. Und das muss ja eben nicht in einem Unternehmerkontext sein. Das kann auch was anderes sein. Vielleicht willst du ein karitatives Projekt auf die Beine stellen, vielleicht willst du ein Kinderbuch schreiben, was auch immer. Aber wichtig ist, dass man A, überhaupt erstmal anfängt und das nicht so auf den übernächsten Tag verschiebt. und dass man einfach mal ausprobiert und austestet.
Abhalten? Abhalten tut einen ja vom Gedanken oft die limitierenden Glaubenssätze. Was sind so gefühlt in deiner Wahrnehmung größten, dass man nicht ins Handeln kommt?
Ja, es ist die Angst vorm Scheitern. Das ist komischerweise also eine tief sitzende Angst in den Menschen, ob das jetzt bei einem Vortrag ist oder bei einer Unternehmensidee oder bei irgendwas. Die Leute haben irgendwie Angst, dass es schief geht. Uns wurde aus irgendeinem Grund eingebläut, dass Fehler was Blödes sind so und Rotstift in der Schule und all solche Dinge, haben uns dazu konditioniert, zu glauben, Fehler sind was Schlechtes. Erfolgreiche Menschen wissen aber, ohne Fehler geht's nicht. Also man muss sich voranscheitern sozusagen. Man muss Erfahrungen sammeln, so wie ich eben erklärt habe. Ja, also man muss eine Idee mal versuchen, marktreif zu machen und man muss mal schauen, wie reagieren die Leute einfach. Und das ist ja vielleicht auch so etwas wie ein Fehler. Das heißt, du bist mit einem Produkt in den Markt gegangen, den der Markt gar nicht haben will. So, das heißt, du musst anpassen, adaptieren und so weiter. Und das fühlt sich vielleicht wie ein Fehlschlag an, aber das ist kein Fehlschlag. Jedes Produkt auf der Welt fängt genau so an. Es gibt keine perfekten Produkte am Anfang. Es gibt vielleicht irgendwann perfekte Produkte am Ende. Aber da sind dann einige Jahre ins Land gegangen. Und wir müssen weg von dieser Idee, dass Stolpern oder Scheitern irgendwie was Negatives ist. Wladimir Klitschko hat mal gesagt, das ist ein ganz normaler Bestandteil des Erfolgsprozesses. Und erfolgreiche Menschen wissen das auch. Erfolgreiche Menschen scheitern ständig. Sie haben das aber ja nicht akzeptiert als letztendliche Niederlage. Sie sagen, okay, so funktioniert es nicht, wie geht's besser? So funktioniert es auch nicht, wie geht's besser? Das heißt, die versuchen sich immer weiter voranzuentwickeln, bis sie dann irgendwann die richtige Lösung haben. Wissenschaftler arbeiten genauso. Ja, also wenn ein Wissenschaftler nach dem ersten Versuch sagen würde, funktioniert nicht, dann hätten wir ja bis heute überhaupt gar keine Innovationen, sondern die wissen, ich muss das 10.000 Mal probieren, bis irgendwann die richtige Konstellation erreicht ist. Und auch mit der Glühbirne war das so. Die haben zwar vor Edison schon mal jemand entwickelt, aber die hat einfach nicht dauerhaft gebrannt. Und wir brauchen ja eine Glühbirne, die dauerhaft brennt. Und auch Edison hat 10.000 Versuche gebraucht, bevor er das richtige Material, den Wolfram, irgendwann mal gefunden hat. Und so müssen wir unser Leben angehen. Wir dürfen also diese Angst vor dem Scheitern, die darf uns nicht lähmen. Wir müssen verstehen, dass das ein ganz normaler Bestandteil des Prozesses ist. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema Egoismus. Uns muss egal sein, ob andere darüber lachen oder nicht. Also wenn andere sagen, ja, hey, habe ich dir doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Weißt du, am Ende wird jemand anders lachen. Also das ist das Ziel, sich dann nicht von diesen ganzen Unkenrufen ablenken zu lassen.
Ich finde es auch eine gute Idee der Motivation, wenn man ein bisschen weiterdenkt, nicht ans Ende vom Leben, muss ja nicht so sein, aber meine Wortwahl soll dahin gehen, dass man das Wort hätte, die Sätze mit hätte aus seinem Vokabular streicht. Hätte ich das mal gemacht, hätte ich es mal versucht und das Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Also
ja, das ist aber ein gutes Stichwort, weil die meisten Leute bleiben bei dem hätte in ihrem Leben. Die haben dann tatsächlich die Angst vor dem Scheitern, machen deswegen etwas nicht und fragen sich dann am Ende des Lebens, was hätte ich eigentlich alles erreichen können, wenn ich mal ein paar von den Ideen umgesetzt hätte. Und das ist dann schade, weil da fehlt dann die Zeit. Dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Und es gibt ja so ein Buch von Rona Brin, oder ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, australische Schriftstellerin, 5 Dinge, die Leute am Ende ihres Lebens bereuen, nicht getan zu haben. Und da kam immer wieder das Gleiche, ich hätte mich mehr trauen müssen, ich hätte einfach mehr wagen müssen, dann wäre mein Leben vielleicht ganz, ganz anders verlaufen. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass wir heute haben wir in der Hand. Wir können heute unsere Zukunft gestalten, aber im Nachhinein geht es dann nicht mehr.
Ich finde auch eine Motivation ist, wenn ich eine Idee habe und mir irgendwo hinschreibe, will ich machen, bringe ich es nicht zu Ende. Die gesamte Zeit, die ich investiert habe, um mich damit zu beschäftigen, bringe ich es nicht an den Start. Wäre es so, als hätte ich mich gar nicht damit beschäftigt. Darum, ja, bring es ins Laufen, ob es erfolgreich wird, und werden wir sehen. Nachjustieren, weitermachen, aufstehen. Das ist das Credo. Bring es ins Laufen. Wie siehst du das Thema Umfeld bei diesem Thema? Weil die Menschen um uns herum beeinflussen uns sehr. Manche mehr, manche weniger. Wie kann ich aber so selektieren? Ja? Ich sehe ja noch die Unterstützer und die Bedenkenträger. Ja?
Ich finde, man kann sich sein Umfeld aussuchen, auch selbst das familiäre Umfeld und so weiter. Also ich bestimme doch, mit wem ich Zeit verbringe und mit wem nicht. Und ich finde, da gehört auch kein Pflichtgefühl oder irgend sowas rein. Das muss einen einfach nach vorne bringen und aufbauen. Und jeder, der das nicht will, der soll halt wegbleiben. Also, sorry. Also das kann man tatsächlich bestimmen, sein Umfeld. Und man kann sein Umfeld natürlich auch ausbauen. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Man ist ja nicht an das Umfeld gebunden, was man heute hat. Ich habe auch oft Bauchschmerzen in dieser Debatte um Chancenungleichheit. Das heißt ja, Menschen sind vielleicht tatsächlich in einem schlechten Umfeld zu Hause, ja. In einem kriminellen Umfeld, in einem wenig motivierten Umfeld, wie auch immer, in irgendeinem Straßenblock in Berlin, keine Ahnung, und sagen, ja, das ist jetzt mein Leben. Nein, das ist nicht dein Leben. Du kannst ja auch wegziehen, du kannst ja ein neues Umfeld suchen, und das ist auch wichtig für Wachstum. Also in der Scheiße ist es schwer, tatsächlich auf gute Gedanken zu kommen. Man muss auch die Tapeten wechseln, und das kann man auch. Ich frage mich sowieso, ja, warum lebt jemand in irgendeiner Scheißgegend in Berlin im Silo für 1.000 Euro den Monat, anstatt für 300 oder 400 Euro aufs wunderschöne Land zu ziehen? Ja, du hast sogar weniger Konkurrenz bei den Arbeitsstellen etc., weil es einfach weniger Menschen auf dem Land gibt. Und du hast einfach ein viel schöneres Umfeld etc. pp. Also ich frage mich sowieso, warum bleibt man freiwillig in irgendeinem beschissenen Umfeld?
Kann es sein, dass es uns in Deutschland zu gut geht, auch wenn es uns schon manchmal schlecht geht, dass manche deswegen auch nicht ins Handeln kommen?
Ja, du wirst aufgefangen, egal bei, egal was du tust. Du hast immer dein Sicherheitsnetz. Das haben zum Beispiel die US-Amerikaner sehr, sehr viel weniger. Da gibt es ein bisschen Wohlfahrtsvereinigungen und so weiter. Also ganz verhungern wirst du nicht. Aber das ist schon echt eine miese Situation. Und da siehst du lieber zu, dass du irgendwo in die Arbeit kommst. Und das hast du natürlich in Deutschland nicht. In Deutschland hast du nicht diesen Drive, dass du dich jetzt bewegen musst, weil du mit dem Rücken voran stehst. Das ist ein Problem. Also gerade wir Unternehmer kennen es ja. Manchmal haben wir in den schwierigsten Zeiten die besten Ideen. Einfach weil man weiß, ich muss mich jetzt irgendwie voranbewegen. Und das haben oftmals Menschen, die dann so irgendwie im Sozialsystem versickern, die haben das nicht. Und das ist schade. Man raubt denen eigentlich Chancen.
Die letzten, weiß nicht, wann ich zurückrechnen soll, 10 Jahre ging es in Deutschland nur bergauf. Das war schön, sagt man. War es wirklich gut? Also ich dachte, genau dieser Umstand, dass man sich jetzt extrem mehr bewegen muss, ist für manche gut. Kann man es anders sehen?
Ich glaube, viele haben die letzten 10 Jahre gar nicht gemerkt, dass es bergab geht, weil man immer noch in der Vergangenheit gelebt hat. Die Leute haben auch vor Jahren schon gesagt, ja, Deutschland ist Exportweltmeister, bla bla bla. Das sind wir schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wir sind auf Platz 2 oder also das sind alles so olle Kamellen, an die wir irgendwie uns so gewöhnt haben, dass wir keine Arbeitslosigkeit haben, bla bla bla. Das stimmt ja alles gar nicht, dass wir kein Industriesterben haben und so weiter und so fort. Also wir haben massive Probleme. Wir sind in der Bildungsstatistik, also PISA und Co., immer weiter nach unten gerutscht. Und wenn man das dann im Paket eigentlich mal gesehen hat, dann wurde man sich bewusst, das läuft gerade in eine ganz falsche Richtung. Und wir werden da auch den Anschluss verlieren. Wir werden unsere internationalen Konkurrenten auch nicht mehr einholen können, wenn wir da jetzt zu weit zurückfallen. Und all solche Dinge. Aber man hat sich einfach nicht darum gekümmert, weil man tatsächlich dieses dieses Bild aufrechterhalten wollte, es ist alles gut und es wird alle, also macht euch keine Sorgen. Das ist ja so das Mantra von Angela Merkel auch gewesen, die uns 16 Jahre lang genau auf diesen Abwärtstrend ja auch geführt hat sozusagen. Und ja, das ist ein Problem und das müssten wir jetzt eigentlich ausbaden, tun wir aber auch wieder nicht. Also es gibt keine neue Politik, die dem entgegensteht. Es sind so ein paar, ich sag mal, so ein paar Tropfen auf den heißen Stein, die werden da jetzt irgendwie so ein bisschen medial ausgeschlachtet. Aber das wird alles nicht dazu führen. Wir bräuchten theoretisch ein richtiges Entfesselungspaket, was bedeuten würde, dass wir eigentlich 90% der Regulierungen erstmal 5 Jahre lang abschaffen müssten, um überhaupt mal wieder den Wachstumsmotor so richtig in Gang zu bringen. Also ich glaube, es wird eher so ein bisschen enden wie das Spätrömische Reich. Uns geht allen gut. Wir merken aber auch nicht, dass es gerade bergab geht. Und dann werden wir daran irgendwie alle im Elend zergehen. Und ja, manchmal wachen die Leute dann erst auf, wenn es so richtig, richtig mies ist. Ne? So wie zum Beispiel in Argentinien. Da hat es dann funktioniert, dass so ein richtiger Revoluzzer überhaupt gewählt werden konnte mit seinem crazy Programm, weil die Leute gedacht haben, schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden. Dann geben wir dem mal eine Chance. Und der macht sehr gut, der Milei. Aber auch in Deutschland wird das noch lange dauern, bis die Leute bereit sind, so einen verrückten Liberalen zu wählen. Ne?
Da sind wir noch nicht. Das sehe ich auch, ja. Also ja. Ich sehe auch solche Sachen wie, sagen wir mal einfach die Wörter Work-Life-Balance, wenn das wichtiger ist als ja Kommensandeln. Die 40-Stunden-Woche ist, glaube ich, schon lange passé bei den meisten, ja. Ich will die Wahrheit sagen, auch bei mir im Unternehmen, ja. Ja, aber wir arbeiten noch. Arbeit ist Arbeit und man muss ins Handeln kommen. Ja. Wie siehst du das Thema Disziplin dabei? Weil die Disziplin, man macht nicht alles nur jetzt von montags bis freitags Dinge gerne, ja. Also man kann schon Dinge sicherlich aussortieren, aber 8 Stunden nur Sachen, die man gerne macht, wer macht das? Machst du das?
Ich mache das auch nicht, weil, wie du schon sagst, es gibt Dinge, die muss man dann tun. Ich bin zwar ein sehr großer Verfechter davon, dass man den Arbeitsalltag so organisiert, dass er einem wirklich Spaß macht und dass er einen auch mit Energie versorgt und erfüllt. Das macht ja auch nur Sinn, dass die Arbeitsteilung einfach so funktioniert, dass jeder schon auch seine Aufgaben findet, die ihm Spaß machen, die dem anderen vielleicht auch keinen Spaß machen. Das wäre also eine sehr, sehr sinnvolle Arbeitsteilung. Trotzdem gibt es natürlich Verantwortlichkeiten, indem jetzt mal zum Beispiel, was ich gar nicht gerne mag, ist so lange Verträge durchlesen. Dadurch, dass ich sie ja unterschreiben muss, muss ich wissen, was drin steht. Macht zwar keinen Spaß, brauche ich Disziplin, das trotzdem zu tun, logischerweise. Aber ja, ich versuche natürlich schon alles um diese Prozesse herum so zu organisieren, dass das andere Menschen tun. Und die Disziplin ist aber letztendlich die einzig wahre Freiheit, die wir als Menschen haben. Also wenn wir uns nur so wie ein Blatt im Wind der Umstände hin und her wehen lassen, dann sind wir ein Opfer der Umstände. Und wenn ich aber selbst bestimme, was ich tue, also diszipliniert an meinen Aufgaben arbeite und die ich mir logischerweise auch selbst auferlege, dann genieße ich meine Freiheit, weil dann bestimme ich, wohin der Weg geht.
Ich weiß schon, dass du der große Verfechter bist. Ich nenne es auch mal so Ballast abwerfen, Dinge, die man nicht gerne tut. Kann es jemand anders besser machen? Weiß ich auch. Ich habe mir früher, als ich noch zu Kunden gefahren bin, also vor Corona, einen Chauffeur gegönnt. Das war gut. Und dann habe ich meinen Freunden gesagt, selbst wenn ich im Auto gerade mal nichts tue, ist das gut. Man muss nicht immer nur... Du hast gerade Verträge lesen, ja, bei mir war es viel E-Mail schreiben und so. Das Ablegen war der Schlüssel für Erfolg. Lieber Julian, gib mir noch so einen letzten Gedanken, gerne aus deinem neuen Buch, Die Macher, die Zukunft. Was bringt uns die Zukunft in Deutschland als Macher?
Wir werden ein paar Macher behalten. Das ist auch hier drinne verewigt. Ich habe nämlich auch ein paar Unternehmerfreunde gefragt und gebeten, mal ein Statement abzugeben, wie sie die Zukunft sehen in Deutschland. Und generell Frank Thelen hat auch ein ganz, ganz tolles Vorwort geschrieben, der also auch sich dafür ausspricht, dass wir die Mutigen brauchen. Die Leute, die eben vor dem temporären Scheitern keine Angst haben, sondern die dann einfach weitergehen und Innovationen nach vorne bringen. Und das ist auch, glaube ich, der große, das große Thema, dass wir nicht immer nur an die Pflicht denken. Ja, Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, das stimmt. Ja, Unternehmer zahlen auch Steuern und etc. Das ist alles richtig. Aber wofür Unternehmer sehr viel mehr stehen, sind die Innovationen und ist der Fortschritt, den wir als Gesellschaft genießen dürfen. Also mal ganz platt gesagt, dass die Toilette immer moderner wird und dass wir also dieses ganze Drumherum um unser Leben haben, was es einfacher und besser macht, das haben wir nicht dem Staat zu verdanken, das haben wir Unternehmern zu verdanken. Und da wünsche ich mir schon auch wieder ein bisschen dieses Bewusstsein dafür. Ja, also ich will keine Anerkennung oder Respekt oder wie auch immer einfordern. Ja, aber wir müssen schon auch dieses Bewusstsein wieder schaffen, ob das jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen ist, dass Unternehmer das alles hier am Laufen halten und sprichwörtlich die Lichter ausgehen würden, wenn die das nicht mehr weitermachen. Und dieses Bewusstsein sollten wir schon haben, weil eine Gesellschaft und ein Staat braucht seine Unternehmer. Und da hoffe ich, dass einige Leute ja sich auch diese Seite der Geschichte anhören.
Wir sind uns einig, die Politik ist es nicht, ja. Das Licht eher ausschalten, ja.
Stimmt.
Danke dir für die Zeit, dieses Interview. Weiterhin gute Geschäfte für dich.
Sehr gerne, gleichfalls. Ja.